ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Aktualität schlägt Planung, ist das eiserne Gesetz bei ARD aktuell. Und bis zur letzten Sekunde wird etwas auch über den Haufen geworfen, wenn eben die Aktualität die Planung schlägt. Und dieses Prinzip gilt in gewisser Weise auch für unseren Podcast. Und eigentlich wollten wir in dieser Folge auf ein Thema eingehen, das in den letzten Tagen und Wochen sehr die Politik und auch den Wahlkampf bestimmt hat und das ein großes Thema war, nämlich Abtreibung, und als zweites Thema auch auf den ersten Strafprozess, der gegen Donald Trump in New York beginnt. Und wir werden auf diese beiden Themen auch im Laufe dieser Folge eingehen. Wir wollen aber, wir müssen eben aus aktuellem Anlass zuvor nochmal auf die Ereignisse vom vergangenen Wochenende aus amerikanischer Sicht blicken, nämlich dieser beispiellose Angriff des Iran auf Israel. Ein erstmaliger Angriff in dieser Form. In den vergangenen Jahren und auch Wochen und Monaten hatte der Iran ja immer Proxies, wie es so schön heißt, seine Stellvertreter Israel angreifen lassen. Noch nie gab es einen direkten Angriff auf das israelische Gebiet, Hoheitsgebiet vom Iran selbst aus. Es gab auch aus dem Irak und von verbündeten Milizen des Iran Angriffe, von den Houthis und auch aus Syrien und vom Libanon aus. Aber direkt aus dem Iran auf Israel, das ist eine neue Schwelle, die da überschritten wurde. Und das ist natürlich für die Amerikaner, die der größte Unterstützer und Verbündeter der Israelis sind, eine ganz heikle Situation auch.
Ja, und das Weiße Haus hat sofort reagiert. Biden hat wiederholt, dass er steht auf die Seite von Israel, dass seine Unterstützung ist ironclad, wie er sagt, das ist fest, und hat sogar so auch geholfen mit der Verteidigung. Die USA-Kämpferjets haben verschiedene Drones und Raketen geschossen, also die waren nicht die einzige, Frankreich war auch dabei und hat geholfen.
Großbritannien, andere Verbündete, es auch arabische Staaten, auch Jordanien und Saudi-Arabien
haben auch also ihre Unterstützung gegeben. Also das ist eine internationale Koalition jetzt, das steht auf die Seite von Israel in dieser Situation.
Ja, und das war nicht nur außergewöhnlich, dass überhaupt der Iran jetzt Israel direkt angegriffen hat vom Iran aus, sondern auch diese Breite, also diese Armada von Geschossen, wenn man so will, Drohnen und Raketen. Und es gibt ja jetzt auch die Lesart einerseits, dass der Iran vielleicht auch testen wollte, wie die Flugabwehr der Israelis funktioniert, beziehungsweise was sie überhaupt in der Lage ist zu stemmen. Und wir haben gesehen, dass sie sehr wohl in der Lage ist, so einiges zu stemmen, aber natürlich in erster Linie auch mit Hilfe und Unterstützung der Verbündeten, allen voran der USA. Und da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel, was passiert. Aber Joe Biden hat es sehr deutlich gemacht und sehr klar dann auch im Telefonat mit Netanyahu, dem Premierminister Israels, danach, dass er gesagt hat, wir stehen, wenn es um die Verteidigung geht, auf jeden Fall an eurer Seite. Aber was immer du jetzt machst, wenn es um die Vergeltung oder eine Reaktion oder in welcher Form auch immer jetzt geben sollte, vielleicht sogar einen Angriff auf den Iran von israelischer Seite aus, den es so direkt eben auch noch nicht gegeben hat, then you're on your own. Also da machen wir nicht mit, denn Joe Biden hat eine große Sorge, und die haben viele andere auch, aber jetzt aus amerikanischer Sicht, dass sich das eben in diesem so oft beschworenen Flächenbrand ausweitet, den wir in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder befürchtet haben.
Ja, wie wir gesehen haben, Biden ist nicht die Einzige, ne? Also Scholz ist jetzt unterwegs in China und hat auch gesagt, dass die sollen, also dass Israel soll mehr zurückhaltend sein. Und das hat auch der G7, hat der UNO, hat der EU. Also alle sagen, bitte, also nichts tun in dem Sinne von, also kein Retaliation.
Auch im Iran, so ist es die Lesart, auch was unsere Korrespondenten berichten, hat jetzt kein Interesse an einem großen, ausgeweiteten Konflikt. Deswegen haben sie es ja auch so ein bisschen, wenn man so will, runtergekocht und auch gleich gesagt, für uns ist diese Angelegenheit damit beendet. Wir haben da kein Interesse. Und auch die Kommunikationswege, es gibt ja keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran, aber es läuft dann immer über Bande mit der Schweizer Botschaft in Teheran, und da wurde das ja auch kommuniziert in gewisser Weise im Vorfeld. Das kam jetzt nicht aus heiterem Himmel, sondern da war schon eine Art Ankündigung, dass das kommen würde vorab. Deswegen hat Joe Biden das ja auch so erwähnt. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Interesse von Joe Biden, dass das eben jetzt nicht weiter eskaliert. Das Potenzial ist natürlich da, und das hängt jetzt sehr viel davon ab. Selbst im israelischen Kabinett ist man ja etwas uneins, wie darauf zu reagieren ist. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie Joe Biden versucht zu sagen, hey, Netanyahu, das ist doch ein Sieg, it's a win, take it. Ja? Du hast geschafft, dass 99% der Geschosse abgefangen wurden. Aber insgesamt ist das doch sehr gut gelaufen für Israel.
Und der International Community steht jetzt zusammen mit Israel. Und die haben
das ist der andere Punkt, genau.
Unterstützung verloren über die letzte Zeit. Jetzt der Krieg in Gaza läuft jetzt in der 7. Monat. Und die haben, wenn man sieht, wie viel besonders Zivilisten, Frauen, Kinder gestorben sind, hat die Regierung in Israel viel Unterstützung verloren in der letzten Zeit. Es gibt viele Proteste überall. Also besonders nach der Attacke an World Central Kitchen, also eine NGO, das bringt Essen besonders in Kriegsgebiet überall in die Welt. Und 7 Leute von dieser Organisation sind gestorben. Und die Promi-Koch José Andrés, der basiert ist in Washington, hat auch die Ohren jetzt von der Präsident und von vielen anderen. Und also Biden hat mehr Druck gemacht auf die Regierung in Israel, das so runterzubringen ein bisschen. Und so jetzt nach dieser Attacke von Iran, also wie wir gesagt haben, also alle stehen auf die Seite Israels zur Verteidigung gegen diese Attacke von Iran. Und das ist irgendwas, das soll auch ein Gewinn sein.
Ja, also in militärischer Hinsicht, die Verteidigung hat gut funktioniert, in politischer Hinsicht wieder Punkte gemacht. Also belass es damit, ist sozusagen der Appell aus den USA an Israel. Ich muss gestehen, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass da gar nichts passieren wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Benjamin Netanyahu vielleicht dann eben auf, es gibt ja genug iranische Milizen beziehungsweise iranisch unterstützte Milizen rund um Israel, die man strategisch auch angreifen könnte. Ja, das ist auf jeden Fall die Situation, in der die USA da jetzt drauf blicken. Und das
ja, aber das ist nicht die einzige Meinung. Es gibt unter anderem Republikaner, zum Beispiel Senator Marsha Blackburn, eine Republikanerin aus Tennessee, und sie hat gesagt, dass also auf jeden Fall Israel soll zurückschlagen gegen Iran. Und das ist eine Rhetorik, dass wir nicht für das erste Mal gehört haben. Ich glaube, letztes Jahr hat Lindsey Graham, ein ziemlich prominenter Senator von South Carolina, hat auch gesagt, wenn Iran irgendwas tut, dann soll also wir sollen auf die Seite von Israel und die sollen auf jeden Fall zurückschlagen. Das ist auch irgendwas, das wir hören, mehr von der republikanischen Seite. Also ja,
die
Trump
Stärke
selbst.
Ja. Bei den Hardlinern, den Republikanern, ist das zumindest so eine Haltung. Ja.
Die sagen auf jeden Fall, dass wenn man nicht zurückschlägt, dass die sehen schwach aus. Und das ist immer irgendwas, wo Trump hat das auch kritisiert und hat gesagt, hey, wenn ich im Amt wäre, würde das gar nicht passieren.
Was am Wochenende passiert ist.
Also was,
dann hätte sich der Iran Angriff nicht getraut.
Genau, ja. Dieser Angriff würde nicht passieren. Und das ist irgendwas, naja. Aber das haben wir schon auch diskutiert, dass mein Vater sieht das auch so, dass er sagt ständig, na, es gab keinen Krieg in Ukraine, es gab keinen Krieg in Gaza, also niemand, Putin hat nichts versucht, andere Weltmacht haben auch nichts versucht, als Trump im Amt war, weil er ist ein Strongman, er ist ein Starker und niemand, alle haben Angst vor ihm und das ist gut so, sagt er.
Ja, gut, da würde ich einfügen, der Krieg in der Ukraine, wenn man so will, der hatte 2014 schon mit der Annexion der Krim begonnen. Aber das wiederum wäre dann unter Obama gewesen. Also insofern wäre das stringent, die Argumentation, dass unter Trumps Präsidentschaft da nichts passiert ist. Aber ich glaube, das ist so das, was man jetzt, die republikanische Seite versucht das jetzt wieder so darzustellen, als die Schwäche der USA unter Bidens Führung, auch als Standing in der Welt, ist ein bisschen durchschaubar als Manöver. Gleichzeitig muss man schon sagen, in der Vergangenheit haben sich die Mullahs im Iran so einen Angriff, den es, wie gesagt, so eben noch nicht gab, nicht getraut. Mhm. Und mag vielleicht verschiedene Gründe geben, spricht auch, ich meine, bislang hatten sie auch nicht so ein Raketenprogramm wie jetzt zurzeit. Sie verkaufen ja auch viele Waffen, Drohnen und Raketen auch an Russland und haben das sehr vorangetrieben, auch im Windschatten des Atomprogramms, wo alle mal in erster Linie drauf geguckt haben und gar nicht so sehr eben auf da, was da sonst an Waffenaufbau und Manufaktur passiert im Iran. Und insofern gäbe es da zumindest, wenn man das so wollte, ein paar Argumente in die Richtung, das so betrachten, dass da eine gewisse vielleicht Schwäche oder der Einfluss der USA als Ordnungsmacht, die sagt, pass mal auf. Und Joe Biden hat den Iran ja auch gewarnt vor Angriffen, aber es ist dann trotzdem passiert. Jetzt kann man das so sehen und sagen, ja, früher wäre das nicht passiert. Aber wie gesagt, früher waren vielleicht auch andere Umstände und das iranische Regime sah sich jetzt genötigt, da einen vor allen Dingen auch nach innen so eine Demonstration der Stärke zu fahren.
Ja. Man kann auch das sehen, dass Biden ist und die Demokraten sind, die stehen hinter Zelensky zum Beispiel und wollen auch mehr Waffen liefern an der Ukraine, wobei die Republikaner sind, die sagen, was hat das mit uns zu tun, lass es spielen, das sollen wir nicht involviert sein. Insofern, es ist ein bisschen, die spielen und drehen das, wo es am besten.
Gut, festhalten muss man, die Unterstützung für Israel, die ist auch bei den Republikanern in dem Sinne ironclad. Also ich glaube, da ist jetzt nicht so, dass da irgendwie da Risse entstehen. Ich glaube, das ist so eine amerikanische Lesart auf beiden Seiten. Aber tatsächlich wird es jetzt interessant für den republikanischen Speaker of the House, Mike Johnson. Denn der Druck auf ihn wächst jetzt gewaltig. Denn diese Abwehrschlacht, wenn man das so nennen möchte, der Israelis gegen diesen iranischen Angriff, die hat natürlich eine Menge teures Material gekostet. Und die Israelis sind extrem angewiesen auf die Waffenlieferungen, auf die finanzielle Unterstützung aus den USA. Die Frage ist jetzt, wie reagiert er darauf? Es steckt ja ein großes Hilfspaket im Kongress fest, dass er eigentlich nicht zur Abstimmung geben wollte, weil da eben zu viel Hilfe auch für die Ukraine drin ist. Also könnte er jetzt natürlich nur ein Israel-Hilfspaket auf den Weg schicken. Das würde wahrscheinlich dann aber an den Demokraten scheitern, die sagen, nee, wir müssen auch der Ukraine helfen. Oder er lässt dieses Paket so wie es ist zu. Das wiederum würde die Hardliner bei den Republikanern verärgern, die dann sagen, dann kostet dich das deinen Job. Wir haben das ja schon erlebt bei seinem Vorgänger McCarthy, wie schnell das gehen kann. Oder schafft er es, ein Kompromisspaket zu finden, wo man sagt, okay, Israel-Hilfe muss jetzt sein, ist dringend geboten wegen der aktuellen Lage, aber wir müssen auch der Ukraine irgendwie Hilfen schicken und dann vielleicht nicht in Form von Hilfen, sondern in Form von Darlehen, wo ja Zelensky auch schon gesagt hat, ey, im jetzigen Zustand und zur jetzigen Zeit nehme ich alles, egal in welcher Form. Also insofern, das wird interessant, aber diese aktuelle Entwicklung vom Wochenende führt dazu, dass da jetzt auch Bewegung reinkommen muss im Kongress, was die Hilfslieferung betrifft. Auf jeden Fall also ein Thema, das aktuell die amerikanische Politik natürlich sehr, sehr bewegt und da ist eine Menge Bewegung drin. Und damit zu dem Thema, das auch die Politik der USA gerade sehr bewegt und zu dem wir ursprünglich ja kommen wollten und das wir jetzt aufgreifen, und das ist das Thema Abtreibung. Da hat es ja unter Donald Trump die Veränderungen im Supreme Court gegeben, nochmal als Recap sozusagen, dass es eben er war in der Lage, drei konservative Richter auf den Supreme Court zu benennen, und das hat dann sozusagen dazu geführt, dass dann diese Entscheidung, die für ein halbes Jahrhundert galt in den USA, Roe versus Wade aus den 70er Jahren, die quasi ein allgemeines bundesweites Abtreibungsrecht ermöglicht hat, gekippt wurde und es wurde zurück an die Bundesstaaten geschickt. Und ja, und in diesem Umfeld bewegen sich jetzt die 50 Bundesstaaten.
Genau, und das war vor Trump mindestens ein großer Erfolg. Ne? Das ist irgendwas, das er versprochen hat. Das ist irgendwas, das motiviert viele konservative Wähler. Unter anderem mein Vater, der hat gesagt, das ist ein Grund, zum Beispiel die Nase zuzuhalten und wählen, wie er sagte. Also, dass er kann akzeptieren andere Sachen, wie Trump ist, weil er kriegt irgendwas davon. Und diese drei Richter war ein von diese, also
Win, ja.
Win für ihn, genau.
Für also viele Konservative,
es ja. Sollte auch ein großer Win sein für Trump, ne? Dass Roe versus Wade was overturned, ist jetzt nicht mehr. Aber eigentlich ist Abtreibungsrecht, es ist irgendwas, das die Mehrheit von Amerikaner wollen. Also manche Umfragen sagen, dass also 85% von Amerikanern glauben, dass es soll, also das Recht an Abtreibung in irgendwelcher Art und Form sein. Also, und im Moment ist also die letzte Umfrage steht, dass 69% glauben, dass es soll legal sein für die erste Trimester, die erste drei Monate von einer Schwangerschaft. Also das ist dann das Gegenteil von was wir sehen jetzt. Also dass yes. Bundesstaaten, das ist der Sinn von der Gesetz, ne, ist, dass die Bundesstaaten jetzt können selber entscheiden. Jeden Bundesstaat, alle 50, dürfen Entscheidung, wie das sein soll.
Und die Hoffnung der Republikaner war ja, dass dann eben auf vielen Bundesstaatenebenen das Abtreibungsrecht beschnitten wird und eingegrenzt wird.
Genau, weil Trump wollte seinen Kuchen haben und auch essen, wie wir sagen. He wanted to have his cake and eat it too.
Also ich glaub, die Redewendung kennen wir so im Deutschen nicht. Ich glaube, man würde im Deutschen eher sagen, ich will Keks und Schokolade haben.
Genau. Er will Keks und Schokolade und Eis und alles. Also er will sagen, dass er ist der Paten von der Abschaffung von Roe v. Wade, aber wenn du dafür bist, dann kannst du das auch haben. Also das ist jetzt also für jedes Bundesstaat zu entscheiden.
Ja, denn das Interessante ist, das ist etwas, worauf Konservative und auch Republikaner seit Jahrzehnten hingearbeitet haben. Ne? Die Abschaffung des bundesweiten Rechts auf Wahlfreiheit, das muss man ja immer sagen. Es geht ja nicht darum, es ist ja keine Entscheidung für Abtreibung, sondern dass Frauen die eigene Entscheidung treffen können über ihren Körper und darum geht es ja in erster Linie. Und jetzt haben sie das Ziel in gewisser Weise erreicht und plötzlich merken sie, der Schuss geht nach hinten los. Mhm. Also it blows up in their face, wenn man so will. Weil also, sie sehen, in manchen Bundesstaaten, auch Konservativen zum Beispiel, in Kentucky hatten wir das zuletzt, auch in anderen, wo man sagen würde, okay, da ist ja so eine große konservative Pro-Life-Bewegung, aber da wird jetzt quasi das Recht dann verankert in der Verfassung von den Parlamenten, weil wir sehen, auch unter den Republikanern.
Ist es, ja, genau. Ist es irgendwas, dass die dieses Recht wollen, die haben? Und das ist das Problem. Dann, was sollte, die Frage war, wie geht das dann? Wie soll Trump, also, weil das war immer so, er war in 2015, 2016 ein Mann, der war dreimal geschieden, hat mehr Skandal hinter ihm, grab him by the pussy. Also er war wirklich nicht wählbar für manche so religiöse evangelical
Wähler. Ja, also er entspricht war nicht dem christlichen Idealbild.
Nicht dieser moralische Vorbild, das die wollten haben. Und insofern, wie könnte er diese Wähler, die er brauchte, die sind ein wichtiger, also Voting Block, eine Gruppe von Wähler, ja. Wählerblock. Und der Antwort war, also pro-life. Also er war auch schon in Interviews in der Vergangenheit, ich meine, wir wissen, dass er war früher ein Demokrat, selbst gesagt, und war auch pro-choice. Und jetzt diese konservative Wähler zu überzeugen, war er plötzlich pro-life. Und das war irgendwas, das er gemerkt hat nach der Abschaffung von Roe v. Wade, dass, wie du sagtest, es war nicht so ein Erfolg. Wir haben das in 2022 in der Zwischenwahl gesehen, dass mehrere Bundesstaaten, also das war ein Thema, das Demokraten haben benutzt, besonders Frauen und Frauen in die Vororte und junge Frauen rauszubringen, zu wählen.
Ja, einer der großen Gründe, warum diese rote Welle der Republikaner, der erwartete große Sieg der Republikaner in den Zwischenwahlen 2022 nicht eingetreten ist, weil es eben viele gesagt haben, Moment mal, das geht uns jetzt doch zu weit. Also es ist so ein Pyrrhus-Sieg. Auf dem Papier sagt man, ja, wir haben das jetzt geschafft und jetzt sehen wir, das ist ein Thema, das uns eigentlich eher schade, weshalb auch viele Republikaner das gar nicht so groß aufgreifen und gar nicht so als Win vor sich hertragen, sondern eher lieber.
Ich glaube auch, dass viele haben gedacht, es wird nie Roe v. Wade wird bleiben. Also das ist nicht in Gefahr. Insofern, wir können sagen, dass wir würden das unterstützen, aber ohne das Gefahr, dass wir würden put our money where our mouth is. Here's another one for you. Also wir können das sagen, ohne irgendwas zu tun.
Da würden wir sagen, ohne Butter bei die Fische, würde man hier mal sagen.
Aber neulich musste Trump put his money where his mouth is. Und er versucht, wie gesagt, to have his cake and eat it too. Er hat ein Video neulich, letzte Woche veröffentlicht, wo er hat wirklich die ganze Verantwortung für die Abschaffung von Roe v. Wade genommen, ganz stolz. Aber dann hat gesagt, und jetzt ist es in die Hände von den Bundesstaaten. Jetzt dürft ihr entscheiden, wie ihr wollt. Und jetzt könnt ihr das machen, wie ihr das am besten findet. Und das, dachte er, war eine super Solution. Er könnte das in beide Richtungen. Er könnte das, es war ein Win-Win für ihn, wenn er das so präsentiert. Aber nur kurz danach, den nächsten Tag eigentlich, hat der Bundesstaat Arizona, der oberste Gerichtshof in diesem Bundesstaat, hat entschieden, dass die würden das erlauben, ein Gesetz zu bleiben. Das kommt von 1864, das erlaubt keine Abtreibung für nur in der Fall von dass das Leben von der Mutter in Gefahr ist, sonst gar kein Exceptions, keine Ausnahme.
Ein sehr restriktives Gesetz, das dann jetzt wieder eingeführt wurde, weil es ja an die Staaten zurückgegangen ist. Und genau. Arizona hat dann jetzt so entschieden. Aus einer Zeit, genau, in der Arizona noch gar kein Bundesstaat war, also während des Bürgerkriegs in den USA.
Genau. Und wie so häufig, es ist ein Gesetz, das 160 Jahre alt ist, das hat eine andere Bedeutung, es war in andere Zeiten, war nicht gemeint für unsere Situation heute, aber war das der letzte, also Gesetz, oder war das, also die Republikaner in diese State Legislature wollte das dann durchbringen und die haben die Mehrheit und auch in der oberste Gerichtshof, die haben das durchgesetzt. Und die Demokraten haben versucht, das also zurückzuschieben, aber das hat nicht geklappt, wegen dieser republikanischen Mehrheit. Und dann, was sagt Trump dazu? Also jetzt ist er zwischen einem Rock and a Hard Place. Also
ja, zwischen Pest und Cholera, würden wir dazu sagen, die Wahl. Ja, denn
es sieht nicht so gut aus jetzt, wenn er sagt, dass die Bundesstaaten können entscheiden und das dann haben die entschieden. Und
naja, weil, muss man dazu auch sagen, viele evangelikale und konservative und christlich gefärbte Wählerinnen und Wähler eigentlich das große Ziel haben, ein Federal Ban, ein allgemeines Abtreibungsverbot in allen Bundesstaaten. Also nicht nur die Rücknahme von Roe versus Wade, sondern eben die Umkehrung von einer Erlaubnis in ein Verbot. Ja. Und wenn Trump jetzt sagt, oh, die Bundesstaaten sollen das wählen, und dazu noch sagt in diesem Video,
das war ein Fehler von Arizona, sagte er.
Ja, und wir müssen vor allen Dingen auch daran denken, Wahlen zu gewinnen. Das ist ihm nämlich sehr wohl bewusst. Das fand ich ganz interessant, dass er das in diesem Video angemerkt hat. Ne? Wir sind alle d'accord, aber wir müssen auch daran denken, Wahlen zu gewinnen. Er merkt schon, dass dieses Thema ihm da ganz schön Stimmen kosten könnte. Und vor allen Dingen Arizona ist auch interessant, weil das ist einer dieser Purple States möglicherweise. Mhm. Also ein Swing State, in dem es eben auch auf wenige Stimmen ankommen könnte. Ein wichtiger Baustein eventuell auf dem Weg ins Weiße Haus. Und insofern ist das interessant, wie sich das entwickelt hat.
Eigentlich, das ist wahrscheinlich das Beste, was passieren könnte für die Demokraten in Arizona, weil das würde auf jeden Fall viele Leute motivieren. Also für Trump jetzt versucht er zu sagen, das war ein Fehler von Arizona und das findet er extrem und das soll nicht sein und die müssen irgendwas tun. Also das ist, wie du sagtest, das ist ein bisschen eine Slap in the Face. Und das hat Mike Pence auch sogar gesagt, dass es ist eine Ohrfeige, dass Trump sowas sagt, dass das zu extrem ist. Weil für Mike Pence, das war auf jeden Fall immer der Ziel. Er ist jemand, der sehr religiös ist, sehr konservativ. Und für ihn, das war immer ein Ziel von diesem Amt. Und das hat er mehrmals gesagt. Und das, also Trump.
Deswegen hat Trump ihn ja damals auch zu seinem Vizepräsidenten gemacht, um diese religiöse, christliche Basis
ein
auch
Zeichen
anzusprechen.
Zu geben. Genau.
Guck mal hier, der ist mit mir an Bord, den hole ich rein, deswegen wird alles gut.
Und deswegen Pence in der Öffentlichkeit kritisiert Trump ganz laut und nennt das eine Ohrfeige, dass er sagt, dass das zu extrem ist. Also das war das Ziel von Pence die ganze Zeit. Und wie du sagtest, für viele Leute, die wollen eine Federal Ban,
allgemeines Abtreibungsverbot,
ja, für das ganze Land. Also wie wir gesehen haben auch, also das ist jetzt, so viele Leute fragen uns, wo ist Kamala? Kamala war in den letzten paar Wochen überall zu sehen.
Kamala
Harris, unsere Vizepräsidentin, war überall zu sehen, von Wisconsin bis Arizona, zu reden über das Gefahr, dass so ein Ban, so eine Abschaffung könnte passieren, wenn das so weitergeht, wenn Trump gewählt wird. Und Harris ist jemand, der ganz vehement ist, spricht besonders an der Gefahr von sowas passieren und versucht auch, also wie Trump, die Wähler zu motivieren mit dieser Botschaft.
Auf jeden Fall ein Thema, das wieder auch bei der Präsidentschaftswahl im November Wählerinnen und Wähler motivieren und an die Wahlurnen treiben kann und mit Sicherheit wird. Vielleicht noch ein Aspekt, der ja immer, weil du das Arizona-Gesetz angesprochen hast von 1864 und das klingt dann so archaisch und so, vielleicht nur eine kleine Erinnerung, da sollten wir jetzt nicht allzu sehr mit dem Finger auf die USA zeigen, denn in Deutschland haben wir jetzt auch nicht unbedingt das modernste, die modernste Rechtsregelung, denn dieser Paragraph 218, der in unserem Strafgesetz die Abtreibung regelt, der ist auch aus der Kaiserzeit, der ist auch von 1870 und in Deutschland ist demzufolge, das vergisst man immer hier, weil die Praxis natürlich eine andere ist, aber in Deutschland ist Abtreibung grundsätzlich verboten. In der Praxis ist es dann natürlich so, dass es eben Ausnahmen gibt, nach Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren und wenn es innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft passiert, auch nach vorheriger Beratung, die ist verpflichtend, dann ist es straffrei. Also die Praxis hat das, wenn man so will, keine Auswirkungen, wenn es innerhalb dieses ersten Trimesters, das auch in den USA jetzt besprochen wird, durchgeführt wird. Aber darf man halt nicht vergessen, ne? Grundsätzlich ist es bei uns jetzt auch nicht. Und deswegen ist gerade interessant, auch bei uns ist das Thema Abtreibung, auch in Europa, in Polen beispielsweise, haben wir gesehen, das hat die PiS auch Stimmen gekostet, die konservative Ex-Regierung, weil eben diese Abtreibungsregeln so verschärft wurden und dagegen Widerstand war. Und wir sehen, dass das ein Thema ist, das eben zurückfeuern kann sozusagen. It can backfire, wie die Amerikaner sagen. In Deutschland ist jetzt eine Kommission eingesetzt worden, die eben auch empfiehlt, kommt diese Woche eben auch raus. Das war in der vergangenen Woche, hatten wir in den Tagesthemen auch schon darüber berichtet, weil das schon durchgesickert war, dass diese Kommission empfiehlt, der Bundesregierung auch in Deutschland diesen Abbruch, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen straffrei zu stellen und das eben auch zu ändern.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas, wo es geht nicht nur um das Recht um Abtreibung. Es geht um, also für viele Frauen, also ich glaube, wir haben eine Folge über Abtreibung und ab der Abschaffung von Roe v. Wade schon gemacht und als das passiert ist, ne, es gab erstmal diese Leak, das rausgekommen ist, wo es stand, dass die würden das wahrscheinlich tun. Und dann war das in die Schlagzeilen. Aber als das wirklich passiert ist, dann, ich habe mit so vielen Freundinnen gesprochen in die Staaten, wo die sind einfach in Tränen ausgebrochen. Das war nicht, und die sind auch Frauen, die schon ihre eigene Kinder, Familie haben. In diesem Sinne ist es wahrscheinlich, also später in ihr Leben, wo das macht keinen Unterschied für ihr Leben.
Und so. Ja,
genau, aber es geht nicht um das. Es geht um Menschenrechten. Es geht um Frauenrecht. Es geht in der Recht zu entscheiden, was passiert mit deinem eigenen Leben. Also besonders jetzt gucken wir auch als Mutter von Tochter, was es bedeutet für die Leben von unserer Tochter und was für Entscheidungen die haben. Mhm. Es geht also, wie so häufig jetzt in die Staaten, dass jede Bundesstaat entscheiden kann, ist, also das macht eigentlich keinen Sinn und muss eventuell zurückgehen zu ein Gesetz für das ganze Land, weil es kann nicht sein, dass in Arizona man kriegt keine Abtreibung und dann muss nach, weiß ich nicht, Kalifornien fahren, das zu machen, weil das würde dann passieren, wenn man genug Geld hat, wenn man muss nicht. Also 40 Stunden oder mehr als 40 Stunden mit kleinen Kindern zu Hause so arbeiten. Insofern, das ist auch total diskriminierend. Und deswegen gibt es auch viele Gedanken über, was diese Gesetz eigentlich bedeutet, weil, wie gesagt, in 14 Tagen in Arizona ist es nicht mehr illegal, nicht mehr erlaubt. Was passiert, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hat und braucht dann eine medizinische
Versorgung.
Versorgung. Und das ist dann nicht erlaubt. Oder mindestens die Ärzte haben Angst, dass die kommen vor der Gericht, wenn die sowas machen. Es gibt auch sogar einen Werbespot, das die Weißen Haus rausgebracht hat letzte Woche mit ein Paar aus Texas. Und die reden dann über das Kind, das sie immer wollten, die Frau war schwanger. Und dann hat eine, also Fehlgeburt und hat erzählt von ihrer Geschichte, dass sie war in Lebensgefahr, weil sie nicht diese medizinische Hilfe bekommen könnte. Und was das bedeutet für junge Familie, für Paare. Und diese Frau könnte vielleicht in der Zukunft keine Kinder mehr kriegen. Insofern, es war eine furchtbare Geschichte, dass für viele Familien, also die sehen sich in diese Geschichte und würden auch, haben das entweder persönlich erlebt oder haben Kinderwunsch in der Zukunft und können das vorstellen, dass die könnte in dieser Situation sein.
Auf jeden Fall ein Thema, das sehr, sehr emotional aufgeladen ist und auch emotional einfach ist und natürlich deswegen auch sehr polarisiert. Aber es ist eben interessant zu sehen, wie sich dieses Thema, für das viele Konservative und viele evangelikale Christen so gekämpft haben seit Jahren und jetzt ist es in gewisser Weise da und plötzlich, tja.
Könnte the nail in the coffin sein.
Könnte das die Ambitionen, na, so weit würde ich noch nicht gehen, von Donald Trump begraben, aber
also in die republikanische Coffin.
Ja,
also.
der Republikaner oder viele. Denn es steht ja auch viel bei der Wahl auch zusätzlich noch viele Abgeordnete, die ja eben auch darauf gucken, wie das gehandhabt wird, stehen ja eben auch zur Wahl und im Kongress und deswegen ein großes Thema. Womit wir zum anderen Thema kommen, dass jetzt diese Tage die Schlagzeilen sehr bestimmen wird, denn Donald Trump steht vor Gericht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, der steht doch ständig vor Gericht. Er hat doch schon die ganzen letzten Wochen und Monate, gab es doch ständig Prozesse, wo er verurteilt wurde zu irgendwelchen immensen Millionenstrafzahlungen. Ja, das stimmt. Aber jetzt beginnt diese Woche zum ersten Mal ein Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten. Bislang ging es immer darum, wie, wenn er verurteilt würde, wie viel muss er Strafe zahlen. Jetzt steht am Ende dieses Prozesses, sollte er verurteilt werden, tatsächlich eine Gefängnisstrafe in Aussicht. Und deswegen macht es das Ganze interessant, natürlich auch für den Wahlkampf. Donald Trump hat versucht, in den letzten Tagen noch, seine Anwälte haben versucht, das aufzuschieben und zu verzögern und zu verschleppen und zu verhindern, dass es dazu kommen würde. Aber nun ist es soweit.
Man muss sagen, es ist wirklich unglaublich, wie er so gut ist mit dieser Manipulation von das Prozess, wie er irgendwie immer vorbeikommt. Also die Sachen, die er macht, wenn es gibt ein Gag-Rule gegen ihn, er darf nichts sagen gegen der Richter oder die Familie von der Richter oder, also niemand, eine normale Mensch, das würde die in Gefängnis landen, aber für Trump, er kommt immer noch vorbei und das ist wirklich...
Naja, jetzt ist er zumindest erstmal vor Gericht und er muss auch erscheinen, was es sehr interessant macht, denn er muss bei diesen ganzen Prozessen mehr oder weniger die ganze Zeit dabei sein, was ihn davon abhält, Wahlkampf zu führen, was aber für ihn gleichzeitig auch Wahlkampf ist, denn wir haben gesehen, jede Anklage, jeder Prozess hat dazu geführt, dass seine Anhänger noch mehr quasi sich hinter ihn stellen, die Spenden gehen hoch, dass das eine Hexenjagd ist, wie er immer sagt, sagen sie dann eben auch und deswegen ist es interessant. Aber wir wissen, es stehen 4 Strafprozesse an. Die anderen 3 haben mit dem Sturm aufs Kapitol und mit den Unterlagen, den Geheimunterlagen, die er bei sich zu Hause hatte, zu tun und Wahlbeeinflussung. Aber dieser ist der Prozess wegen der Schweigegeldzahlung an Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels. Und es ist auch der jetzt nun begonnen hat, dieser Prozess, der vermutlich auch, die anderen könnten auch alle noch verschoben und verzögert und nach hinten über November hinaus gedrückt werden. Aber dieser hat zumindest das Potenzial, noch vor der Präsidentschaftswahl abgeschlossen zu werden. Und dann wäre es eben interessant, ob tatsächlich ein Kandidat dann ins Gefängnis wandert. Wobei, ich nehme da diesen Zahn, ziehe ich gleich mal vorweg, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump, sollte er verurteilt werden, tatsächlich im Gefängnis landet, ist eher gering. Es wäre seine erste Verurteilung auf einer strafrechtlichen Basis. Und wenn das erste Mal ist, dann gibt es es geht ja nicht um Mord und Totschlag hier, sondern es geht eben um diese Schweigegeldzahlung und dann würde er wahrscheinlich diese Strafe auf Bewährung ausgesetzt bekommen. Also würde nicht hinter Gittern landen, aber auch das wäre natürlich ein Präzedenzfall.
Obwohl alle um ihm herum, seine ehemalige Rechtsanwalt zum Beispiel, Michael Cohen, die sind immer schuldig gefunden. Also Irgendwie kommt Trump immer, wie gesagt, immer vorbei, aber alle, die irgendwas mit ihm zu tun haben, landen entweder mit in Gefängnis oder mit Fines oder haben ihre eigene große legalische Probleme und wünschen, die haben ihn nie kennengelernt.
Naja, also worum geht es vielleicht nochmal ganz kurz in diesem Prozess? Also, dass es da eine Zahlung an Stormy Daniels gegeben hat, das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Es ist auch nicht verboten, Schweigegeld zu zahlen in den USA. Darum geht es überhaupt nicht. So ein bisschen hatte ich das jetzt, glaube ich, die Anmutung von Al Capone hat man auch versucht, mit Steuerhinterziehung dahinter Gittern zu kriegen. In diesem Fall geht es um, ja, wie soll ich sagen, um Manipulation von Geschäftsunterlagen. Denn es geht darum, hat Donald Trump seinem Anwalt, der ja verknackt wurde deswegen auch schon, Michael Cohen, Geld zurückgegeben, das der wiederum an Stormy Daniels gezahlt hatte. Und Trump soll da in 34 Fällen Firmenpapiere so gefälscht haben, um das zu verschleiern, dass es da diese Zahlungen an seinen Anwalt, an seinen Ausputzer, wird er ja auch genannt, Michael Cohen, gegeben hat. Und diese Affäre sollte geheim gehalten werden, 2016, kurz vor der Wahl im November. Und um das irgendwie nicht aber so offensichtlich zu machen, wurde das irgendwie so portioniert in verschiedene Zahlungen. Und die Staatsanwaltschaft versucht da ein System zu beweisen, dass es ja auch andere Zahlungen gab an Ex-Playboy-Model zum Beispiel und dass da eben immer so versucht wurde, das zu verheimlichen und dafür eben die Unterlagen gefälscht wurden. Und dazu beginnt jetzt, es ist ein bisschen ein schwammiges Thema, man merkt auch so richtig, greifbar ist es nicht und auch das macht es natürlich dann wieder leicht, das als Hexenjagd darzustellen.
Was sagt zum Beispiel mein Vater? Wenn die Demokraten hatten echt eine Politik, eine Plattform, dann würden die nicht versuchen, irgendwas zu finden.
Achso, er sagt, das ist das Einzige, wenn wir zu versuchen, ist, genau. Andersrum kriegen sie nicht, jetzt versuchen sie ihn so rum irgendwie.
Dann, die mussten ihn so kriegen, genau, deswegen Hexenjagd. Und deswegen, also es passt auch zu seiner, wie du gesagt hast, er verdient immer mehr Spenden, wenn das er vor dem Gericht ist.
Ja, also, die Frage ist, da spielt natürlich auch Wahlkampffinanzierung so ein bisschen rein und das FBI hatte das ja auch schon untersucht, hat es dann aber fallen lassen und der Staatsanwaltschaft vor dem jetzigen, der die Anklage erhoben hat, hat den Fall auch geprüft und dann aber sich dagegen entschieden. Also klar, jetzt könnte man sagen, aus Trumps Verteidigungssicht, da ist ein überehrgeiziger Staatsanwalt, der jetzt versucht, mir hier was ans Bein zu heften. Aber ja, es ist auf jeden Fall ins Rollen geraten und wie viele Strafprozesse in den USA beginnt dieser Prozess erstmal mit der Jury Selection. Und das finde ich so ein bisschen, wir haben hier in Deutschland ja auch Schöffengerichte bei anderen kleineren Vergehen, aber bei so großen Strafprozessen in den USA werden ja dann immer 12 Geschworene ausgewählt, Jury Duty. Bist du mal angemorst worden für
noch
Jury?
Nicht.
Du wohnst schon lange im Ausland.
Aber, genau.
Okay, ja, aber man muss dann alles stehen und liegen lassen. Aber
wie das, findet man
ja, 12 Leute? Darauf wollte ich hinaus. Genau, das ist das Schwierige, weil früher, als das erfunden wurde, dieses System, ja klar, dann gab es für sich zwei Counties weiter, hat jemand noch nie von dem Fall gehört und war dann unvoreingenommen. Aber in der heutigen Zeit, wo jeder zu Donald Trump eine Meinung hat, wie findest du 12 unvoreingenommene, im besten Fall auch ahnungslose, was diesen Fall betrifft, Menschen, zumal in New York, wo ihn, glaube ich, 80% der Leute hassen, wo Donald Trump wirklich zur Persona non grata geworden ist. Also das wird schwer, diese erstmal Jury zu finden.
Und deswegen jeder, die sagt, dass die kann nicht fair sein oder dass die können das nicht machen für irgendwelche Gründe, die dürfen dann gehen, die müssen nicht. Also und die andere, die sagen, ja, ich kann das und habe keine Ahnung, die müssen dann 42 Fragen antworten. Also zum Beispiel, welche Medien die schauen, ob die kennen die Pro-Trump-QAnon-Bewegung oder sind Teil von Antifa, also ein paar verschiedene Fragen. Und dann am Ende kann beide Seiten, Trumps Rechtsanwälte und die andere, können auch Leute einfach rauskicken.
Auch eine beliebte Methode, was zu verzögern, zu sagen,
das haben die schon versucht mit der Judge, der Richter in diesem Fall, weil seine Tochter ist eine demokratische Consultant und die haben gesagt, das ist eine Conflict of Interest sozusagen und er hat gesagt, nee, das hat nichts mit irgendwas zu tun und ich kann noch bleiben und bis jetzt ist es kein Problem.
Aber die armen Geschworenen, die werden natürlich auch, klar, da wird vielleicht auch versucht Einfluss zu nehmen, also das Gericht kann die theoretisch auch in so ein Hotel abschließen und die quasi irgendwo unterbringen und abschirmen, damit sie nichts von der Außenwelt mitbekommen, also Ich glaube, in den USA, wann immer du in der Post eine Aufforderung zur Jury Duty hast, machen alle, oh.
Ja, also, ja, es kann dein ganzes Leben wirklich auf
ja,
den Kopf stellen.
Also du kriegst also, dann auch Geld für, zwar als Ausgleichszahlung, aber ich glaube, in dem Fall ist das kein Job, um den sich wirklich reißen. Es sei denn, sie wollen unbedingt Trump irgendwie verknacken, aber das wiederum wäre ja dann auch unfair und kein gerechtes Verfahren. Insofern schwierig. Also Trump hat diese Zahlung zumindest nochmal zusammenfassend auf jeden Fall auch eingeräumt an seinen Anwalt, aber er sagt, nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ich habe da nichts manipuliert, wir haben da gar nichts verschleiert und ja, er wird ja vor Ort sein, es werden alle da sein, sein ehemaliger Anwalt, der jetzt quasi Kronzeuge ist der Anklage, auch Stormy Daniels wird erscheinen und ja. Und
eine Menge Sicherheit auch. Also.
Eine Menge Sicherheit, na klar. Also das kann zu einem ganz schönen juristischen Spektakel auch werden und wird natürlich mit Sicherheit in den kommenden Tagen und Wochen die Aufmerksamkeit der USA sehr in Beschlag nehmen und ich bin mir sicher, wir werden in den kommenden Folgen auch das ein oder andere Mal drauf blicken, an welcher Stelle wir da stehen und wie sich das entwickelt. Für die heutige Folge war es das aber. Ich würde zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön raushauen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nach unserer letzten Folge sich sehr rege gemeldet haben und uns geschrieben haben, als wir keine Übersetzung gefunden haben für The Pot Calling the Kettle Black, der Redewendung, mit der wir das letzte Mal nachgegangen sind. Und vielen Dank für die vielen Zuschriften, denn offensichtlich, und das hatte ich so noch nicht gehört, ist die deutsche Version davon, ein Esel nennt den anderen Langohr. Es gab auch, einer hat uns geschrieben, Hase, könnte es auch sagen, aber in dem Fall, ne, nach dem Motto, du bist selber, du hast ja selber lange Ohren und das ist ja das Prinzip von einem Topf, der angerußt ist vom Kochen, der die Pfanne als angerußte bezeichnet. Also vielen, vielen herzlichen Dank für diese Aufklärung, wieder was gelernt. Ein Esel nennt den anderen Langohr und die Aufforderung gilt natürlich nach wie vor auch für diese Folge, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr was gesehen habt oder was euch interessiert oder wenn ihr eine Ergänzung habt, dann sehr gerne die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Für heute aber war's das. Wir sagen vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ja, und wenn ihr euch für Politik und das Leben eines Politikers interessiert, dann haben wir auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört gerne mal weiter rein, denn wir empfehlen heute den Podcast Raus aus der Depression. Und erster Gast in dieser neuen Reihe, in dieser neuen Staffel, ist der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Der galt ja bis kurz vor seinem Rücktritt wegen Plagiatsvorwürfen als der CSU-Politiker, als der Überflieger. Manche in seiner Partei trauten ihm da sogar noch das Kanzleramt schon zu und dann ging es eben bergab, steil und nach der Diagnose Depression ließ er sich behandeln und heute geht es ihm zum Glück auch wieder gut.
Mir hat geholfen, parallel dazu, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen. Und das ist etwas, das mache ich bis heute mit großem Vergnügen sogar, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt.
Ja, den Podcast Raus aus der Depression gibt es in der ARD Audiothek oder überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.